Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast bei der Zeitschrift Pink Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen. Wir haben Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vor der Nase, des Europäischen Gerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts. Und da dreht sich natürlich wie immer um Fragen des Rechts, des Rechtsstaats. Auch verfassungsrechtliche Fragen kommen heute wieder zum Vorschein. Und unser Fokus besteht wie immer im Bereich Datenschutz, Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink. Ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und am anderen Ende der Strippe sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING, der uns heute von Palermo aus zuwinkt und zuspricht. Hallo Nico, grüß dich.
Korrekt, grüß dich Stefan.
Einmal sozusagen ein paneuropäischer Podcast, aber in Zeiten fortgeschrittener Digitalisierung kann uns das natürlich weder aufhalten noch in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Wir fangen mal an direkt, lieber Nico, mit querbeet und gucken, was uns das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche für eine interessante Entscheidung beschert hat. Es ging mal wieder darum, dass die AfD, diesmal die Bundestagsfraktion, sich beim Bundesverfassungsgericht beschwert hat darüber, dass sie in unfairer Art und Weise beeinträchtigt worden seien durch die Mehrheit des Parlaments, durch die anderen Fraktionen, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen ist der frühere Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, der von der AfD gestellt worden war, in der 19. Wahlperiode abgewählt worden, nachdem er verschiedene öffentliche Äußerungen tat, die aus Sicht der anderen Fraktionen nicht hinnehmbar waren und mit seiner Funktion nicht vereinbar waren. Und zum Zweiten scheiterte die AfD damit, andere Ausschussvorsitze zu besetzen, die ihr nach den Regeln der Geschäftsordnung des Bundestages zugestanden hätte. Ging um die Vorsitzenden des Innenausschusses, des Gesundheitsausschusses und des Entwicklungsausschusses des Bundestags in der 20. Wahlperiode. Und da hatte die AfD bestimmte Kandidaten vorgeschlagen, die aber jeweils keine Mehrheit erreichten und durchfielen. Dadurch sah sich die Antragstellerin, die AfD-Fraktion, in ihren Rechten auf Gleichbehandlung als Fraktion verletzt. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu geäußert. Nico, wie fandst du die Entscheidung? Wie kannst du mit dem Ergebnis umgehen?
Also erstmal bemerkenswert, Herr Brandner, um den es in dem einen Fall ging, der Vorsitzende des Rechtsausschusses zunächst der gewählte Vorsitzende war und dann abgewählt wurde, und dann bis zum Ende der Wahlperiode, also bis 2021, das ist ja auch schon wieder ziemlich lange her, gab es dann nur einen kommissarischen Vorsitzenden, Professor Hirte, während dieses Verfahren hier anhängig war. Und jetzt hat es doch erstaunlich lange gedauert, also 3 Jahre, nachdem es dieses Parlament ja auch schon gar nicht mehr gibt, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Es hat hier den Willkürmaßstab angelegt und gesagt, das sei nicht willkürlich gewesen, weil es gab da tatsächlich einige etwas unappetitliche Äußerungen von Herrn Brandner, die das rechtfertigt haben. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei Lektüre, kann man so machen. Zwingende Argumente gab es da sicherlich nicht.
Was mich irritiert hat, Nico, war tatsächlich schon der Maßstab, der da angelegt wurde. Karlsruhe begründet das ja zunächst mal ganz schlüssig, indem sie sagen, naja, von wegen verfassungsrechtlicher Verstoß, es geht doch im Wesentlichen darum, dass da Teilhaberechte wahrgenommen werden sollen, die in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages eingeräumt werden. Geht also gar nicht um Verfassungsrecht letztlich, jedenfalls nicht um spezifisches Verfassungsrecht. Und deswegen sagen sie, alleiniger Prüfungsmaßstab ist das Willkürverbot. Das kann man möglicherweise tatsächlich anders sehen, wenn man darauf schaut, dass es eine parlamentarische Tradition, jedenfalls in Deutschland, gibt, dass die Ausschussvorsitze nach Stärkeverhältnis der Fraktionen verteilt werden. Da gibt es ein sogenanntes Zugriffsverfahren, das heißt, dann wird reihum bei der stärksten Fraktion angefangen und die wird gefragt, welchen Vorsitz willst du denn haben, welchen Ausschuss, und dann geht's weiter. Und dann greift man zu und dann folgt eben noch ein Wahlverfahren hinterher im Ausschuss. Ich glaube, man kann schon mit einiger Begründung sagen, dass sich da was verfestigt hat, das möglicherweise auch verfassungsrechtliche Qualität hat, dass nämlich genau so Ausschussvorsitze verteilt werden und das nicht nur sozusagen einfaches Geschäftsordnungsrecht ist, um das es da geht. Aber gut, da kann man drüber nachdenken.
Es ist ja schon das subjektive Recht ist ja schon relativ schwach, weil also erstens die Fraktionen ja gar nicht im Grundgesetz vorgesehen sind. Und dann ja letztlich der Maßstab der Artikel 38 ist, dass die Abgeordneten, aus dem man ablesen kann, unmittelbar steht es auch wieder nicht so drin, dass die Abgeordneten mehr oder weniger alle gleich sind und alle die gleichen Rechte und Befugnisse haben und damit auch einen Gleichbehandlungsanspruch haben. So verstehe ich das jedenfalls, wenn es um die Beteiligung an der Arbeit des Bundestages geht. Aber das ist ja schon relativ, jetzt nicht so ganz unmittelbar aus dem Grundgesetz ableitbar, sondern.
Ja, und natürlich kann man argumentieren, wie Karlsruhe das macht, dass der Ausschussvorsitz ja nun auch zunächst mal eine formale Position ist, also jetzt nicht sozusagen mit erhöhtem Stimmrecht verbunden ist. Umgekehrt wird man doch sagen müssen, also sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung spielt das schon eine Rolle, ob da jemand Ausschussvorsitzender ist oder nicht. Und natürlich hat man gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel was die Tagesordnung im Ausschuss angeht oder die Frage, welche Themen man früher oder später behandelt. Da gibt es schon Einflussmöglichkeiten. Und das jetzt abzutun und zu sagen, ja, stellt euch mal nicht so an, alles nur einfaches Recht sozusagen oder nur Geschäftsordnungsfragen, ein bisschen schwierig. Richtig ist natürlich wieder Karlsruhe auf der Schiene, wenn sie sagen, wenn eure Kandidaten im Ausschuss keine Mehrheit bekommen, dann ist das zunächst mal so. Ihr habt keinen Anspruch drauf, sozusagen ein Wahlergebnis geschenkt zu bekommen. Umgekehrt wird man sagen müssen, wenn dadurch dann praktisch das Zugriffsverfahren und das auch natürlich unter Gleichheitsgesichtspunkten ausgelegte Wahlverfahren unterlaufen wird, in dem zwar die eine Fraktion Vorschläge machen kann und im Prinzip einen Zugriff hat, stärkemäßig auf bestimmte Vorsitze, aber die nicht ausfüllen kann, dann läuft natürlich dieses Recht leer und dann bin ich irgendwann bei der Frage, ist das willkürlich oder nicht? Karlsruhe hat es in diesem Fall verneint, aber ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn sich die Kräfteverhältnisse im Bundestag verschieben und dann auf einmal genau das Spiel auch mit den übrigen Fraktionen gespielt wird. Dann muss Karlsruhe sich überlegen, ob sie mit ihren Maßstäben noch zu guten und vertretbaren Ergebnissen kommen können.
Ja, vielleicht ist auch nicht jede politische Frage, man kann sich politisch ja sehr stark darum streiten, ob es klug ist, die AfD auszuschließen, aber vielleicht ist auch nicht jede politische Frage gleich eine verfassungsrechtliche Frage.
Ja.
Absolut. Jedenfalls gibt es, glaube ich, so, dass also ja das Bundesverfassungsgericht hat so gesehen, wie es sieht. Man kann es sicherlich auch anders sehen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich zwingende Argumente pro oder contra gibt. Du bist unzufrieden mit der Bundesregierung, ist unser zweites Thema. Ja, schimpf mal los, da bist du ja in guter Gesellschaft, aber auch manchmal in schlechter Gesellschaft.
Ja, wenn man sich die Zustimmungswerte der Ampel anschaut, die nach Umfragen, einer letzten Umfrage, die ich jetzt gelesen habe, bundesweit noch bei 3% liegt, also wie zufrieden sind sie mit der Ampel, dann bin ich nicht ganz alleine. Ich habe tatsächlich einen Beitrag auf netzpolitik.org geschrieben zur Frage, wie funktioniert eigentlich die Ampel noch? Wenn man sich gestern die sogenannte Elefantenrunde nach der Wahl in Brandenburg angeschaut hat und das betretene Schweigen und das fehlende Bekenntnis des FDP-Vertreters zur Ampel zur Kenntnis nehmen musste, dann wird man sagen, naja, möglicherweise macht es diese Bundesregierung auch selbst nicht mehr lange. Aber es gibt aus meiner Sicht tatsächlich Anlass, unzufrieden mit ihr zu sein. Und zwar Anlass für mich, zur Feder zu greifen, war das Verhalten in puncto Migrationspolitik. Ich habe das als wirklich sehr problematisch empfunden, dass der Bundeskanzler so deutlich auf die CDU-Fraktion, also die Opposition, zugegangen war in puncto Zurückweisung an der Grenze, was rechtlich gesehen, vorsichtig gesagt, problematisch ist. Mir war auch aufgefallen, dass sich auch FDP und Grüne zu dem Thema doch sehr bedeckt hielten und alle möglichen Vorschläge machten, bis hin zu unserem ansonsten geschätzten Justizminister, der ins Spiel brachte, man könnte doch mal ein paar Monate ausprobieren, wie das so wäre, an der Grenze Migranten zurückzuweisen. Das halte ich jetzt unter Gesichtspunkt der Probeweise Verletzung von Grundrechten nicht so für sinnvoll und habe das Ganze dann versucht, in den Kontext zu stellen und nochmal näher und spezifischer anzuschauen in den Bereichen, die uns hier auch interessieren im Podcast, die wir auch schon mehrfach besprochen haben. Das sind gescheiterte Ampelprojekte. Es gibt natürlich eine Reihe von Gesetzgebungsvorhaben, die Ampel durchbekommen hat, aber im Bereich Beschäftigtendatenschutzgesetz, das novelliert werden sollte, ist sie uns einen Versuch schon schuldig geblieben. Das Gleiche gilt für das Transparenzgesetz des Bundes, das laut Koalitionsvertrag schon längst hätte auf den Weg gebracht sein sollen und es immer noch schlummert, immer noch im Innenministerium vor sich hin. Und schließlich das Sicherheitspaket, das jetzt aus Anlass der Taten von Solingen auf eine sehr schnelle Art und Weise auf den Weg gebracht wurde. Da habe ich die Frage gestellt, was ist bei dieser Ampel eigentlich noch von dauerhafter Überzeugung getragen und was ist sozusagen verhandelbar und für Kompromisse offen? Und das schien mir im Sinne eines unzufriedenen Zwischenrufs doch zu wenig zu sein.
Und dem fast den Boden ausgeschlagen hat mal wieder der nordrhein-westfälische Justizminister, mit dem wir ja hier schon mehrfach zu tun hatten, zuletzt bei der Niederlage, die er in Karlsruhe kassiert hat, als er versucht hat, dort in fragwürdiger Weise in die Besetzung des Amtes des OVG-Präsidenten in Münster einzugreifen. Minister Limbach, Grün, hat es fertiggebracht, auf der Titelseite der FAZ die Schlagzeile zu produzieren, dass er jetzt Druck macht auf den Bundesjustizminister, doch mal endlich die Vorratsdatenspeicherung zuzulassen, weil das sei doch ein minimal invasiver Grundrechtseingriff. Das sagt ein Justizminister und dann auch noch ein grüner Justizminister aus Nordrhein-Westfalen 2024. Und das zeigt auch, wie doch jetzt Orientierungslosigkeit sich überall verbreitet und wie in diesen Zeiten dann zu beobachten ist, dass jedenfalls einem nicht so viele einfallen, gerade auch aus den Regierungsparteien, die man jetzt noch heutzutage mit Bürgerrechten wirklich ernsthaft verbindet.
Ja, das ist wohl leider so. Und das zeigt sich auch ganz besonders in dem uns interessierenden Bereich des Datenschutzes. Während ganz früher, die FDP sich tatsächlich stark engagiert hat und zuletzt die Grünen diejenigen waren, die das Fähnlein hochgehalten haben. Auch das ist zwischenzeitlich verloren gegangen. Datenschutz gilt auch auf nationaler Ebene bei allen Fraktionen offensichtlich inzwischen als Bürokratie- und Belastungsthema. Das ist eine ungute Entwicklung, die sich eben jetzt auf sehr viele unterschiedliche Bereiche ausdehnt. Im Bereich Informationsfreiheit haben wir es angesprochen, aber offensichtlich auch bei den Themensetzungen, die in den Vordergrund geschoben werden, zum Beispiel Migrationspolitik, scheint da du sagtest es schon richtig, ich habe es auch so kritisiert, eine Orientierungslosigkeit sich breit zu machen. Umso wichtiger, Nico, dass wir orientiert bleiben. Und das machen wir, indem wir auf Gerichtsentscheidungen schauen, uns relevante raussuchen und sie hier mehr oder weniger kurz besprechen. 3 Stück haben wir vor unserer Nase stehen. Und wir fangen mal an wieder mit dem Bundesverfassungsgericht. Der erste Senat hat mit Beschluss vom 17. Juli 2024 das hessische Verfassungsschutzgesetz für jedenfalls teilweise verfassungswidrig erklärt. Was war passiert? Der hessische Landtag hatte, wie viele andere Landesparlamente auch, die Verfassungsschutzgesetze novelliert und dabei das Landesamt für Verfassungsschutz mit doch erheblichen zusätzlichen Datenhebungs- und Übermittlungsbefugnissen ausgestattet. Dagegen hatten nicht nur die anvisierten Kreise, also insbesondere politisch extreme Kreise, sondern auch Rechtsanwälte und Journalisten Beschwerden erhoben gegen Karlsruhe. Und sie hatten Erfolg. Aus Sicht des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts verstoßen diese Änderungen des hessischen Verfassungsschutzgesetzes gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und insbesondere gegen den Datenschutz, also das informationelle Selbstbestimmungsrecht. 3 Bereiche, in denen tatsächlich zugunsten der Verfassungsschutzbehörden parlamentarisch nachgeliefert wurde, was die Befugnisse angeht, im Bereich Datenerhebungen, sollte der Verfassungsschutz zukünftig Mobilfunkendgeräte orten dürfen. Er sollte bei Verkehrsunternehmen, insbesondere auch im Bereich der Fluggesellschaften nachfragen dürfen, wer wohin fliegt und dabei welche Daten hinterlässt. Es sollten im größeren Umfang verdeckte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes eingesetzt werden können. Das ist aus Sicht von Karlsruhe verfassungswidrig, weil für diese sehr eingriffsintensiven Maßnahmen keine hinreichenden Eingriffsschwellen formuliert worden waren. Und es wurde auch die Möglichkeit, zusätzliche weitere Übermittlungen an Strafverfolgungsbehörden vorzunehmen, von Karlsruhe beschnitten, weil auch da nicht aus Sicht des ersten Senats an hinreichend gewichtige Straftaten angeknüpft wurde. Das Ganze findet juristisch gesehen in einem sehr schmalen Bereich statt, nämlich letztlich alles bei der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in Bezug auf die Grundrechte allgemeines Persönlichkeitsrechts und Datenschutzgrundrecht. Und dann wird das entsprechend sehr umfangreich ausbuchstabiert, was dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip insbesondere auf seiner dritten Stufe der Angemessenheit für Eingriffsschwellen und Anknüpfungsstraftaten bedeutet, mit dem Ergebnis, dass doch ganz erhebliche Teile der Novellierung verfassungswidrig sind. Nico, aus deiner Sicht Überraschung dabei?
Überraschungen, nein, Überraschungen nicht dabei. Jedenfalls keine größeren Überraschungen. Das ist eine typische Ja-Aber-Entscheidung aus Karlsruhe. Also gibt ja keine der Vorschriften, die dort, um die es dort geht, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht überhaupt nicht, sondern es sind dann jeweils dort, werden dann jeweils dort Auflagen gemacht, insbesondere die Überwachungsmaßnahmen dort auf schwere Straftaten zu beschränken. Das ist dann immer quasi die Bedienungsanleitung dann wieder für das Repair-Gesetz, was dann anschließend kommt. Bei dieser Entscheidung fällt mir auch wieder auf, darüber haben wir ja immer wieder jetzt gesprochen, auch 50 Randnummern zur Zulässigkeit. Ja, 50. Ja, wo also auch dann erstmal alles Mögliche aussortiert wird, was gar nicht geprüft wird, weil es dann immer heißt, also da habe man doch nicht hinreichend sich etwa mit der Rechtsprechung auseinandergesetzt, mit Einwänden der Landesregierung sich auseinandergesetzt, etc. Also auch da zeigt sich wieder die Tendenz, die wir ja jetzt hier immer wieder auch zum Thema gemacht haben, die Zulässigkeitsschranken doch immer weiter zu verfeinern und tendenziell auch zu erhöhen. Und ja, was bleibt hier letztlich von der Entscheidung? Also, dass Standortdaten einen erhöhten Schutz haben, das ist ja ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Da wundert man sich, dass man da so leichtfertig mit umgegangen ist in Hessen hier und nicht schon von vornherein die Einschränkungen gemacht hat, die jetzt hier auch auferlegt worden sind. Und im Übrigen, also wird man anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hast, zum Stellenwert des Datenschutzes insgesamt, wird man schon sagen müssen, also der Datenschutz hat nach wie vor in Karlsruhe jedenfalls hohes Gewicht. Und nach der Karlsruher Rechtsprechung verhindert der Datenschutz eigentlich kaum etwas. Man muss es nur richtig machen. Und das ist auch hier wieder dann das, was unterm Strich hier in dieser Entscheidung auch bleibt.
Man wundert sich ein bisschen, dass sowohl die Parlamente als auch diejenigen, die diesen Gesetzentwurf verfasst haben, also das wird das Innenministerium in Hessen gewesen sein, dass sie eigentlich in Fallen reintappen, von denen jeder sagen konnte, ihr müsst da was tun, ihr müsst entsprechende Eingriffsschwellen vorsehen, ihr müsst an besonders gewichtige Straftaten anknüpfen. Und dann kann man sich fragen, war das jetzt politisch gesehen ein Fehler, es trotzdem zu probieren? Ich fürchte, du hast es angedeutet, Nico, das muss gar kein so großer Fehler gewesen sein. Klar, man muss dann zunächst mal mit der Nachricht aus Karlsruhe umgehen, dass das eigene Gesetz teilweise verfassungswidrig war. Aber bei unterm Strich hat man doch jetzt eine super Bauanleitung für die optimale, Klammer auf maximale Beschränkung von Grundrechten, indem man überall dort nachbessert, wo Karlsruhe noch Nachbesserungsbedarf sah, aber eben kein Jota Freiheit mehr zugesteht, sondern versucht wirklich bis an die Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen die Freiheitsrechte einzuschränken. Und so ist das ein Spiel, das unterm Strich jedenfalls immer dazu führt, dass die Beschwerdeführer kurz feiern dürfen und sich freuen dürfen, dass sie mal wieder Recht bekommen haben in Karlsruhe. Unterm Strich wird aber dadurch die verfassungsrechtliche Lage für die Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt besser, sondern letztlich wirklich nach Maßgabe und nach Blaupause von Karlsruhe maximal eingeschränkt. Das finde ich systematisch problematisch. Auch das haben wir, lieber Nico, schon mehrfach angesprochen.
Wieder, genau. Ja. Auch immer wieder angesprochen haben wir Entscheidungen, die noch mit Corona zu tun haben. Und das ist unser nächster Fall, eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die jetzt, wo jetzt die Entscheidungsgründe seit einigen Tagen abrufbar sind, aus dem Juni bereits. Da ging es darum, dass ein französischer Staatsbürger dagegen klagte, dass er während der Corona-Zeit daran gehindert war, in Saarbrücken einkaufen zu gehen. Meine saarländischen Freunde, schönen Gruß, falls welche zuhören. Das ist ein Landesteil, ja, jetzt muss ich mal wieder kurz den Berliner raushängen lassen, der mir als Berliner eher ein bisschen sehr fremd ist. Aber meine, ich habe doch zahlreiche saarländische Freunde, die berichten mir immer, dass das ganz normal ist, dass man da einfach irgendwie so hin und her fährt über diese Grenze. Zum Einkaufen, zum Essen. Manche wohnen sogar in Frankreich und arbeiten in Deutschland und umgekehrt. Da ist man halt dann doch offensichtlich sehr nah beieinander. Das war dann, wie wir uns alle jetzt unselig erinnern, während der Corona-Zeit nicht so. Da hat man die Grenze dicht gemacht und da gibt es dann einen französischen Staatsbürger, der dagegen geklagt hat. Und was mir sofort eingefallen ist, als ich die Entscheidung gesehen habe, das ist ja fraglos jetzt eine Entscheidung, wo es um die Vergangenheit geht und nicht um die Zukunft, weil Corona ist vorbei und die Sperrung ist auch Gott sei Dank lange vorbei. Und mir ist aus einer unserer vergangenen Folgen die Stadionentscheidung sofort eingefallen, wo ja jemand gegen ein Stadionverbot geklagt hat und wir dann darüber gesprochen haben, dass der 6. Senat erstaunlicherweise die Klage für unzulässig erklärt hat, weil das sei eine doch hinnehmbare Grundrechtsverletzung, die jetzt kein Fortsetzungsfeststellungsinteresse begründe. Ja, und jetzt kommt anderer Senat, 1. Senat, und hat es mit dem Franzosen, der während der Corona-Zeit in Saarbrücken einkaufen gehen möchte, zu tun. Und den Rest überlasse ich dir, Stefan, die Auflösung.
Ja, das Bundesverwaltungsgericht, der 1. Senat, packt es tatsächlich etwas anders an als der von uns damals auch kritisierte 6. Senat und sagt zunächst mal, ja, für ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse dieser erledigten Eingriffe, das erledigt sich ja relativ rasch mit der verweigerten Einreise, in dem Moment, wo man dann wieder nach Frankreich zurückkehrt und sagt, schade, war nix. Da nimmt nämlich der Senat an, dass die Einreiseverweigerung durch die Bundespolizei ein hinreichend qualifizierter Grundrechtseingriff ist, weil es in das Freizügigkeitsrecht von jedem Unionsbürger nach Artikel 21 AIUV eingreift. Und das stelle bereits für sich genommen einen qualifizierten Eingriff dar, der reichen würde, um dieses Fortsetzungsfeststellungsinteresse, dieses besondere Interesse zu begründen. Sie sagen, zwar sei der Anlass für die versuchte Einreise ins Bundesgebiet eher von geringer Bedeutung, also im Supermarkt einzukaufen, wird offensichtlich aus Sicht der Karlsruher Richter weder, wenn ein Franzose in Deutschland einkauft, noch wenn ein Deutscher in Frankreich einkauft, was ja möglicherweise sogar noch häufiger vorkommt, so von kulinarischer Bedeutung, dass es hinreichendes Gewicht hätte. Aber sie sagen, was uns da schon ausreicht, ist, dass dieser erledigte Eingriff ja doch das Freizügigkeitsrecht in seinem Kern tangiert hätte. Und deswegen kümmerten sie sich dann in der Sache auch um diese Fortsetzungsfeststellungsklage. Da muss ich sagen, Nico, das leuchtet mir nicht ganz ein. So schön ich das finde, dass Leipzig das Bundesverwaltungsgericht nicht schon auf der Zulässigkeitsstation zumacht, ganz einleuchtend tut es mir nicht. Was heißt es denn, wenn das Freizügigkeitsrecht in seinem Kern tangiert wird? Naja, er kommt halt nicht rein.
Da steht wohl, Stefan, die Vorstellung dahinter, also wenn ich gehindert werde von, nehmen wir mal, von Köln nach Bonn zu reisen, dann ist das ja nur wie beim Stadion. Dann ist das ja nur peripher quasi berührt, mein Freizügigkeitsrecht oder wie immer man das sagen mag. Aber wenn man jetzt die heilige Reisefreiheit innerhalb von Europa dann auf einmal einschränkt, dann sind wir auf einer anderen Ebene. Das ist wohl das, was da irgendwie mitschwingt. Also sprich, ja, wahrscheinlich hätten sie es anders entschieden, wenn da jemand nur daran gehindert gewesen wäre, die Kölner, Berliner oder Frankfurter Stadtgrenze zu überschreiten.
Ja, und Onisuaki Malipons, möglicherweise hätten die Leipziger auch ein bisschen anders entschieden in dem Punkt, wenn sie nicht Angst davor gehabt hätten, sich vom Europäischen Gerichtshof wiederzufinden und dann gesagt zu haben, ach, das mit dem europäischen Freizügigkeitsrecht, das ist kein hinreichend qualifizierter Eingriff. Da hätte wahrscheinlich ihnen der Europäische Gerichtshof den Marsch geblasen. Also das haben sie akzeptiert und haben sich dann in der Sache drum gekümmert, ob diese Corona-bedingte Einreiseverweigerung im Mai 2020 rechtmäßig war. Da gab es eine ganz interessante Frage, nämlich der französische Staatsbürger hatte gesagt, ja, von mir ging doch gar keine konkrete Gesundheitsgefahr aus. Ich war nicht infiziert. Warum lasst ihr mich hier an der Grenze stehen? Obwohl es doch nur sozusagen um eine allgemein pandemische Situation ging und die war in Frankreich so wie in Deutschland. Und letztlich habt ihr mich doch wegen meiner Staatsangehörigkeit diskriminiert, weil ihr den deutschen Staatsbürgern an diesem Grenzpunkt die Einreise nicht verweigert hättet. Und ich finde, das sind Argumente, die lassen sich hören. Da begegnet das Bundesverwaltungsgericht, der erste Senat, mit der Argumentation, für Staatsangehörige, für deutsche Staatsangehörige, sieht das Einreise- und Aufenthaltsrecht ja gar nicht vor, dass ihnen die Einreise verweigert werden darf. Und deswegen sei es keine Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit. Naja, ich würde sagen, gerade doch. Ja, ist doch offensichtlich, dass die Staatsangehörigkeit das entscheidende Merkmal mal war, ob man reinkam oder nicht reinkam. Jetzt zu behaupten, das sei nicht so, überzeugt mich nicht ganz. Es gibt einen zweiten Teil der Entscheidung, der befasst sich mit der Frage, ob der Grenzübergang an sich geschlossen werden durfte. Das ist verwaltungsrechtlich gesehen eine Allgemeinverfügung zu sagen, der ist jetzt zu. Und hier in dem Fall hat Leipzig ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse verneint mit der Begründung, naja, du hättest ja Ausweichmöglichkeiten gehabt und deswegen war das kein starker Eingriff. Wenige Kilometer weiter waren offene Grenzübergangsstellen, über die du reingekommen wärst. Auch da setze ich aber direkt ein Fragezeichen und frage mich, wer da wirklich reingekommen? Nämlich, Leipzig sagt zu Recht, du hättest diese offenen Grenzübergangsstellen mit einem Sachgrund passieren dürfen. Ja, und der Sachgrund, ich will einkaufen gehen, hätte eben auch nicht gereicht. Weswegen ich mich dann wieder frage, wieso kommt er denn jetzt hier in dem Punkt dann zum Ergebnis, dass es kein Fortsetzungsfeststellungsinteresse gab. Und dann schließen sie sich genau an die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, 6. Senat vom 24. April 2024, die Fußball-Ultra-Entscheidung, schließen sich an und machen es genauso, indem sie sagen, naja, hier für die Persönlichkeitsentfaltung des Klägers hatte der Wunsch, irgendwo einzukaufen und sozusagen seine Freizeit zu gestalten, kein solches Gewicht, dass man deswegen einen effektiven Rechtsschutz gewährleisten müsste. Und auch da wieder die problematische Argumentation, was relevant, was gewichtig ist und was nicht, entscheiden wir und nicht der Grundrechtsträger. Also wenn der jetzt sagen würde, wie im Fußball-Ultrafall, Fußball ist aber mein Leben und das ist das Wichtigste überhaupt, zum Spiel zu kommen, zum Derby zu kommen, sagen sie, nee, das würde ja an Möglichkeiten der Umgehung oder der ja einfach persönlichen Bewertung dieser Gewichtigkeit eröffnen. Wir wollen das schon lieber selbst machen und subjektive Gesichtspunkte müssen außen vor bleiben. Also im zweiten Fall schließt sich dann das Bundesverwaltungsgericht der problematischen Rechtsprechung des 6. Senats an, zu sagen, nö, das reicht uns so nicht. Das reicht uns sozusagen, die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts reicht uns nicht für einen gewichtigen Grundrechtseingriff aus. Insgesamt würde ich sagen, lieber Nico, noch relativ viele Fragen offen, oder?
Das kann man wohl so sagen, ja. Das kann man wohl sagen. Und gilt auch für den letzten Fall, den wir heute hier besprechen wollen, nämlich für den EuGH-Fall. Jetzt kommt was ganz anderes, nämlich mal wieder ein klassisches Datenschutzthema eigentlich. Ein Datenschutzthema an der Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht, zu dem es ganz viel Rechtsprechung gibt, vor allen Dingen des Senats, des BGH, der fürs Gesellschaftsrecht zuständig ist. Das ist, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, wohl der 3. Senat. Und da kommt immer wieder die Frage, wir haben diese oft sehr verschachtelten Treuhandgesellschaften, wo man sein Geld anlegt, also Fonds klassischerweise, wo man sein Geld anlegt und dann nicht unmittelbar Gesellschafter wird, sondern sein Geld einem Treuhänder wiederum gibt, der dann für also alle, deren Gelder er eingesammelt hat, dort die Gesellschafterrechte wahrnimmt. Wenn es dann in diesen Fonds Probleme gibt, Schieflagen gibt, Ärger gibt, gar Insolvenzen gibt, dann hat man dort als Anleger oft das Interesse, mit anderen Anlegern in Kontakt zu treten, sich zusammenzutun und zu schauen, was man denn da eigentlich jetzt auch unternehmen kann, um zu seinem Recht oder jedenfalls sein Investment in noch in irgendeiner Form zu retten. Und dann kommt es zum Clash zwischen einerseits Datenschutz, weil typischerweise sagen dann die Treuhänder, ich würde ja gerne die Namen nennen der anderen Gesellschafter, aber ich darf es nicht, Datenschutz. Und dann andererseits aus dem Gesellschaftsrecht heraus die Beteiligungsrechte als Gesellschafter, denn um als Gesellschafter deine Rechte in einer GmbH oder was auch immer, Aktiengesellschaft oder was auch immer die Gesellschaftsform dort ist, dann tatsächlich wahrzunehmen, bist du natürlich darauf angewiesen, dann auch zusammenzuwirken mit anderen Gesellschaftern. Und wenn du gar nicht weißt, wer die anderen Gesellschafter bist, dann bist du in der Ausübung deiner Rechte dort als Gesellschafter eingeschränkt. Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung immer vertreten, das gehöre zu den unveräußerbaren Rechten, also zu den Kernrechten des Gesellschafters, dass er auch Auskunft darüber bekommen kann, wer die anderen Gesellschafter sind, und hat sich dann oft gar nicht viel Mühe gegeben mit dem Datenschutz. Früher über den 28 BDSG, dann schnell die Abwägung vorgenommen, nachdem die DSGVO dann neu war, flammte die Diskussion wieder auf, ob man es jetzt nach der DSGVO noch so genauso einfach sich machen kann, wie es nach altem Recht war. Aber da gab es dann auch schnell eine Entscheidung des BGH, wo er gesagt hat, das sei das Recht des Gesellschaftsnamen und Anschriften seiner Mitgesellschafter zu erfahren, sei ein unverzichtbarer Kernbereich der Gesellschafterrechte. Und, also aus meiner Sicht überraschend spät, nämlich erst jetzt, kommt diese Frage zum Europäischen Gerichtshof in zwei Fällen. Aufgrund zweier Vorlagebeschlüsse ist der EuGH, also beide aus Deutschland, auch nicht überraschend, ist der EuGH gebeten worden zu überprüfen, ob das denn wirklich so ist, wie es die Rechtsprechung, also nicht nur des BGH, sondern auch anderer Zivilgerichte, ich glaube, es war hier ein Fall aus München unter anderem, der dann zum EuGH gegangen ist, ob das tatsächlich so ist. Und dann kommt eine im Ansatz jedenfalls schulmäßige Prüfung, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B, das ist eigentlich der, auf den man es typischerweise auch oft gestützt hat, also Vertrag, also sprich, wenn ich Gesellschafter bin, dann gehört es, dann ist es zur Erfüllung meiner Rechte oder zur Wahrnehmung meiner Rechte notwendig, dann auch die Namen der anderen Gesellschafter zu erfahren und deren Kontaktdaten. Wenn es nicht der B ist, so hat man es auch typischerweise immer gesehen, dann ist es jedenfalls der F, berechtigte Interessen. Und dann noch geprüft hier vom EuGH dann auch noch der Buchstabe C, dann zur Erfüllung einer Verpflichtung. Und ja, da hat der EuGH zu jedem dieser Buchstaben etwas gesagt, was jedenfalls keine ganz klare Antwort auf die gestellte Frage gibt. Und weil die gestellte Frage ist eigentlich ganz einfach, ist das tatsächlich so, dass das auch jetzt zu Zeiten der DSGVO man sagen kann, also das Recht des Gesellschafters, Namens und Kontakte an der anderen Gesellschafter zu erfahren, ist ein unverzichtbares Recht, das alle Datenschutzinteressen, die es da auf der anderen Seite geben mag, in jedem Fall überwiegt. So eine klare Antwort hat man jedenfalls nicht darauf bekommen. Wollen wir mal im Einzelnen durch? Ja.
Ja, der EuGH sagt wenig Neues, wenig Überraschendes und richtig klar ist es am Ende auch nicht. Trotzdem lohnt es sich das nochmal anzuschauen, wie er argumentiert. Zum einen eine Argumentation, die wir aus seiner Meta-Entscheidung kennen, vom Juli 2023, die ich nach wie vor für problematisch halte. Er sagt nämlich, wenn es nicht um Einwilligung geht, also nicht um 6.1a Datenschutzgrundverordnung, dann seien die anderen Rechtfertigungsgründe für Datenverarbeitung, also 6.1b bis f, eng auszulegen. Das ist, halte ich methodisch nach wie vor für sehr zweifelhaft, ob man das so machen kann. Letztlich zweifelt der Europäische Gerichtshof an, dass die Rechtfertigungsgründe des Artikel 6 Absatz 1 gleichrangig sind. Sondern er sagt, wenn es keine Einwilligung ist, dann sind die anderen jedenfalls eng auszulegen. Das hat er zwar schon mal gesagt, nämlich bei der Meta-Entscheidung, aber besonders überzeugend finde ich es nicht. Jetzt beruft er sich wieder drauf. Hier im konkreten Fall stellt er darauf ab, und das lässt sich, glaube ich, hören, dass bei der vertraglichen Grundlage 6.1b für die Datenverarbeitung, also hier für die Herausgabe der Namen der Mitgesellschafter auf der Basis dieses von dir geschilderten Vertragsverhältnisses, dass da ja in den Beteiligungs- und Treuhandverträgen ausdrücklich verboten worden sei, die Daten der Anleger und anderen Anteilseigner mitzuteilen. Und das sei ein starkes Argument dafür, den 6.1b rauszukicken. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wenn man eine Datenverarbeitung auf eine vertragliche Verbindung stützen möchte und Teil dieser vertraglichen Verbindung schon ist, dass man sagt, übrigens, die anderen kriegst du nicht raus, du weißt nicht, wer deine Mitgesellschafter sind und sollst es auch nicht wissen, dann sind das gute Gründe zu sagen, na, das spricht gegen 6.1b. Zum 6.1f
damit äußert sich der... Damit hat der EuGH sich natürlich zugleich auch wieder um die eigentliche Frage gedrückt. Also das ist ja so ein typisches, hat man bei den Gerichten gerne mal. Die eigentliche Frage lautet, also unveräußerliche Rechte des Gesellschafters, was gilt denn eigentlich, wenn jetzt nichts drin steht? Ja, was ist denn dann eigentlich? Kann ich dann kommen als, und typischerweise unterschreibe ich ja so einen Vertrag als Anleger, und bin auch mit allem zufrieden. Und erst wenn dann irgendwo anfängt, ja, da Insolvenz zu drohen oder das ganze Dings Notleid oder jemand ist mit dem Geld weggelaufen oder die Geschäftsführung ist auf einmal irgendwie zurückgedreht. Erst wenn da, also wenn so eine Krise eintritt, dann kommt man ja überhaupt auf den Gedanken als Anleger, der normalerweise sehr froh ist, sein Geld irgendwo erstmal dann in treue Hände zu geben und nichts damit zu tun haben. In dem Moment ist man damit konfrontiert.
Und der BGH würde natürlich genau umgekehrt argumentieren. Der würde sagen, diese Klausel im Vertrag, wo drin steht, übrigens, die anderen Anleger kriegst du nicht raus, die ist möglicherweise unwirksam, weil sie gegen den unverzichtbaren Kernbereich der Gesellschafterrechte verstößt. Das heißt, der würde diese Klausel kippen und dann hätte der EuGH für seine Auslegung des 6.1b nichts mehr in der Hand. Also.
Und der EuGH war froh, dass es diese Klausel gab, weil dadurch konnte er sich jetzt erstmal, braucht er gar nichts Grundsätzliches zum Buchstaben B zu sagen, sondern konnte sagen, also im Konkreten, er war ja gar nicht nach der Klausel gefragt worden. Die Vorlagefrage war gar nicht, da ging es gar nicht um die Klausel, sondern, aber die Klausel ist natürlich dem EuGH mitgeteilt worden und dann hat der EuGH dann salomonisch, wenn man so möchte, die Frage, kann man das auf den B stützen oder nicht, damit beantwortet, ob das grundsätzlich so ist, muss ich nicht entscheiden, weil im konkreten Fall jedenfalls nicht, denn da stand im Vertrag drin, dass es keine solchen Auskunftsrechte gibt. Und da hast du natürlich, die sehe ich genauso, Stefan, ohne dass ich jetzt überblicke, ob es da auch entsprechende Entscheidungen genau zu einem solchen Fall schon bei des BGH gegeben hat. Der BGH hätte wohl in seiner Logik, wo er sagt, das sei ein unverzichtbarer Teil der Gesellschafterrechte, hätte wohl eine solche Klausel dann auch nicht gebilligt und gesagt, dass sie sei, sie dann möglicherweise sittenwidrig oder dergleichen. Insofern schon ein etwas anderer Akzent als der BGH, aber eben die Kernfrage, also kann man, wenn es solche vertraglichen Regelungen nicht gibt, kann man sich auf den Buchstaben B stützen als Anleger, um die Namen und Kontaktdaten der anderen Gesellschafter zu erfahren oder nicht. Die Frage bleibt letztlich wieder offen nach der Entscheidung.
Und methodisch gesehen muss man dem Europäischen Gerichtshof ankreiden, dass er hier auf Fallmaterial sozusagen zurückgreift, das ihn gar nichts angeht, nämlich die Auslegung der einzelnen Bestimmungen solcher Vertragsklauseln und die Frage der Wirksamkeit nach nationalem Recht. Das sind ja Fragen, die den Europäischen Gerichtshof nichts angehen. Ja, mit denen er eigentlich nichts zu tun hat. Trotzdem hat er auf Rückgriff genau dieser Klausel den 6.1b versucht zu lösen. Ich stimme dir zu, er hat gar nichts gelöst. Und auch beim 6.1f bleibt er, ein bisschen unklar und vage. Er gibt immerhin dem vorliegenden Gericht, also hier dem Amtsgericht München, mit auf den Weg. Es sei zweifelhaft, ob der 6.1f eingreifen würde bei der Frage, darf ich die Namen der Mitgesellschafter mitteilen? Weil er auf den 47. Erwägungsgrund der Datenschutzgrundverordnung verweist und sagt, es ist doch ein Kriterium, ob die betroffene Person, also die Mitgesellschafter, vernünftigerweise mit einer solchen Verarbeitung rechnen müssen oder nicht. Also muss jetzt jemand, der da in diesem geschlossenen Immobilienfonds oder in irgendeiner mittelbaren Form mit drin sitzt, muss er vernünftigerweise damit rechnen, dass seine Identität preisgegeben wird gegenüber anderen Mitgesellschaftern. Und da verweist der Europäische Gerichtshof zu Recht darauf, dass das vorliegende Gericht prüfen muss. Aber hat jedenfalls schon gesagt, na, so ganz überzeugend scheint uns das nicht zu sein. Jedenfalls, und dann nimmt er wieder Bezug auf seine erste Überlegung, in einem Fonds, wo von vornherein klar ist, dass sich die Gesellschafter gar nicht kennen sollen. Auch hier ist aber dann wieder doch die Frage, womit muss denn jetzt der Mitgesellschafter vernünftigerweise rechnen? Muss er in Kenntnis der einschlägigen Entscheidungen und der Rechtsprechungslinie des Bundesgerichtshofs damit rechnen, dass er seinen Namen preisgeben muss, oder muss er das nicht? Und damit ist das vorliegende Gericht leider genauso nass wie vorher, hat jetzt nur noch ein paar weise Worte des Europäischen Gerichtshofs mitbekommen. Ja, also ich fürchte, der Vorhang zu und alle Fragen offen, trifft auch in diesem Fall ein.
Also erstmal in der Begründung findet man, also wenn man mal einen Fall haben sollte, wo man dagegen argumentieren möchte, dass sich eine Datenverarbeitung auf den F stützen kann, dann findet man hier schon Material, etwa den mittlerweile auch schon wiederkehrenden Satz beim EuGH, dass F nur in Frage komme, wenn also alles Sonstige beachtet ist, was man als Datenverarbeiter zu beachten hat. Damit könnten die Informationspflichten gemeint sein, zum Beispiel. Also wenn man nicht informiert, dann kann man auch schon sich von vornherein nicht auf den F stützen. Das ist ganz schön heavy. Dann kommt die Verknüpfung des F mit dem Datenminimierungsgrundsatz. Ja, das ist auch heavy. Und dann kommt, wenn man ganz hinten dann schaut, was aus diesen Gründen hat für Recht erkannt, dann kommt etwas, was im Prinzip ein Witz ist. Da kommt nämlich der Satz, der Buchstabe F sei dahin auszulegen, jetzt lege man mal den Wortlaut des Artikel 6 daneben, dann wird man merken, dass das fast einfach der Wortlaut des Buchstaben F ist, der dann kommt, ist dahin auszulegen, dass eine Verarbeitung nur dann als zur Wahrung der berechtigten Interesse eines Dritten erforderlich im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, wenn sie zur Verwirklichung eines solchen berechtigten Interesses absolut, das Wort steht nicht drin im F, notwendig ist und unter Würdigung aller relevanten Umstände die Interessen oder Grundrechte, Grundfreiheiten der betreffenden Gesellschafter gegenüber diesem berechtigten Interesse nicht überwiegen. Also mehr als das Wort absolut, das nicht im F drin steht, kann ich eigentlich daraus nicht ablesen, was jetzt also der EuGH jetzt mehr dem vorliegenden Gericht mitgibt, als ihm einmal vorzulesen, was im Buchstaben F drin steht. Was ich am interessanten finde, Stefan, ist, dass der Buchstabe C dort auch auftaucht. Das ist eine Argumentationsweise, die ich so jedenfalls nicht unbedingt erwartet hätte. Buchstabe C ist ja eine Vorschrift, die sich vor allen Dingen an die Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich, also die Datenverarbeitung durch Behörden eigentlich richtet, wird aber hier auch in diesem Kontext erwogen. Das ist wiederum, also wenn man als Anwalt etwa mal oder Datenverarbeitender mal die Herausforderung hat, eine Grundlage zu finden, dann wird man den C vielleicht auch jetzt dann schneller mal auf den Schirm nehmen. Das ist die Vorschrift, die sagt, dass eine Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der Verantwortliche unterliegt. Und an dieser Stelle erwägt, dass der EuGH immerhin, dass er sagt, eine rechtliche Verpflichtung, das muss nicht geschriebenes Recht sein, das kann auch Rechtsprechung sein. Und wenn sich aus der Rechtsprechung, und damit meint er wohl, greift er wohl das auf, was es an Rechtsprechung gibt, des BGH zu den unveräußerlichen oder unverzichtbaren Rechten des Gesellschafters, wenn das geltendes Recht ist in Deutschland, dann lässt sich, so der EuGH, möglicherweise sogar daraus, das ist fast schon zirkulär, wenn man das mal so ein bisschen weiter denkt, lässt sich daraus wiederum eine rechtliche Verpflichtung ableiten, die dann die Datenverarbeitung nach dem Buchstaben C legitimiert. Das ist dann allerdings wiederum unter diverse Voraussetzungen auch gestellt. Da kommt man ja unter anderem dann auch in den Absatz 3 herein, des Artikels 6, der wiederum das dort einschränkt. Ja, da lautet es dann nicht, ist der Buchstabe C sei dahin auszulegen, dass die Verarbeitung nach dieser Bestimmung gerechtfertigt ist, wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der Verantwortliche unterliegt, wie es durch die Rechtsprechung dieses Mitgliedstaats, da kommt die Rechtsprechung des BGH durch, präzisiert wurde, sofern diese Rechtsprechung klar und präzise ist, ihre Anwendung für den Rechtsunterworfenen vorhersehbar ist und sie einem öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgt, zu dem sie in einem angemessenen Verhältnis steht. Das ist jetzt Artikel 6 Absatz 3, der da zum Schluss kommt. Meine Prognose ist, wenn das zum BGH jetzt geht und zu dem Gesellschaftsrechtssenat geht, ja, selbstverständlich wird er seine eigene Rechtsprechung für so präzise halten, dass sie diesen Anforderungen genügt. Ja, also insofern habe ich sogar doch meine ganz erheblichen Zweifel, ob diese Entscheidung überhaupt dazu führen wird, dass sich, also ob sich durch diese Entscheidung überhaupt die Gesellschaftsrechtler beim BGH groß beeindrucken lassen. Oder ob sie nicht sagen, also ja, haben wir doch immer schon so gesagt.
Ja. Also unterm Strich scheint mir der Europäische Gerichtshof etwas unentschlossen zu sein. Wenn er auf ein bestimmtes Ziel hinmarschieren möchte, dann ist er doch deutlich robuster, als er in dieser Entscheidung ist. Er lässt vieles offen. Und er baut ja sogar nochmal eine Brücke in puncto Erforderlichkeit, also Grundsatz der Datenminimierung, Artikel 5, 1c, wo er unter dem Gesichtspunkt absolut notwendig die Datenverarbeitung darauf hinweist, dass es ja auch Ausweichmöglichkeiten gäbe für den Kläger in dem Fall, wenn er sich nämlich an den Fondsmanager wenden würde und seine Infos, die er an die anderen Mitgesellschafter loswerden will, einfach im Wege der stillen Post abwirft und sagt, gib du weiter. Ja, gib du weiter, dann sind die ja informiert. Der Nachteil ist auch klar in dem Kontext. Es ist schwer rauszubekommen, ob tatsächlich der Fondsinhaber oder das Management tatsächlich diese Information weitergeleitet hat. Ob das also eine gleichwertige Alternative ist zur Kenntnis des Namens der Mitgesellschafter, und man hat natürlich deutlich weniger Einwirkungsmöglichkeiten auf die Mitgesellschafter, kann also nicht nachhaken oder dann tatsächlich in den 1:1-Clinch reingehen. Also der EuGH deutet da Brücken an, die letztlich eher dafür sprechen, würde ich deine Einschätzung teilen, Nico, dass der Bundesgerichtshof sich sagen wird, na, dann bleibe ich doch bei meiner Rechtsprechung und sorge dafür, dass tatsächlich diese Informationen nicht fließen. Also der EuGH etwas unentschlossen diesmal.
Ist in seiner Tragweite nicht zu unterschätzen, diese Fallkonstellation. Also weil sie mir schon so häufig einfach auch in praktischer Weise über den Weg gelaufen ist. Das kann sich auch etwa, ist etwa auch ein Thema bei den Vereinen, Stefan, nicht?
Ja, absolut, ja,
bei den Parteien ist es ein Thema, ja. Wenn in Parteien der Parteivorstand verhindern möchte, dass sich Mehrheiten bilden gegen den Parteivorstand, dann sagt man Datenschutz. Ich darf euch nicht sagen, ich darf euch nicht irgendwie die Kontaktdaten der anderen Parteimitglieder geben, damit ihr euch bloß nicht zusammentut und hier irgendwie Mehrheiten gegen den Vorstand organisiert. Aus Vereinen kenne ich solche Konstellationen auch, wo es dann heißt, ja, wir würden ja gerne irgendwie euch die Kontaktdaten anderer Vereinsmitglieder geben, aber wir dürfen es nicht, Datenschutz. Also das ist ein... Das ist eine häufige Konstellation und ja, es ist eher fraglich, ob sich jetzt so viel daran ändert, ob man das jetzt gut findet oder nicht, mal dahingestellt, ob sich so viel daran ändert durch diese Entscheidung. Tendenziell wird es wohl eher dabei bleiben, dass man als Vereinsmitglied, als Anleger doch schon starke Argumente hat, zu sagen, also ich habe ein Recht darauf, um hier meine Rechte als Mitglied des Vereins, der GmbH, der Anlegergesellschaft, des Fonds auszuüben, brauche ich die Kontaktdaten der anderen Mitglieder. Da wird man wohl weiterhin auch drauf setzen können. Und die EuGH-Entscheidung, so gewunden sie zum Teil ist, schiebt da keinen klaren Riegel davor.
Ja, ein Aspekt vielleicht noch, Nico, der Datenschützer bewegt in so einem Kontext. Das ist nicht ungefährlich, dieser Auskunftsanspruch, weil er natürlich Tür und Tor öffnet für schlaue Datensammler, die zum Beispiel Adressen haben wollen von einem Verein, die treten bei, die machen ihren Auskunftsanspruch geltend, bekommen dann von der Vereinsführung Freihaus geliefert, Name und Anschrift sämtlicher Vereinsmitglieder oder auch hier im entsprechenden wirtschaftlichen Kontext. Und damit kann ich natürlich arbeiten. Damit könnte ich dann möglicherweise datenschutzwidrig im Ergebnis hantieren mit Daten, die ich mir darüber geschnappt habe. Und da bin ich ehrlich gesagt als Datenschützer ganz dankbar, dass der Bundesgerichtshof bislang in dem Bereich sich eher zurückhaltend gezeigt hat.
So, Stefan, das sollen die letzten Worte dieses Podcasts gewesen sein. Ja, wir danken allen Zuhörern, Zuhörerinnen und Inbetweens dann dafür, dass sie bis zum Schluss hier ausgeharrt haben, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.